Minimalismus.ch, Selim Tolga.
Guten Morgen, Selim.
Guten Morgen, Thomas. Was gibt es Neues bei dir? Minimalisiert, vereinfacht?
Ja, mein Koffer ist nun weg, habe ihn verschenkt, habe ihn auch noch nicht vermisst, aber es war auch nicht viel Zeit dazwischen. Und ich habe jetzt meine Deckenlampen gekriegt, die ich vor etwa 7 Wochen bestellt habe in China. Und da habe ich jetzt eine in der Küche und 2 im Wohnzimmer, einfach an der Decke, da wo es halt die Löcher hatte. Mhm. Und konnte so eine Stehlampe ersetzen und sie sind sehr hell und sehr minimalistisch. Vom Design her finde ich sie sehr modern, ich finde sie sehr schön, sehr flach, so wie so eine Pizza. Wird so in einer Pizzabox geliefert, etwa 2,2 cm sind sie nur hoch, sind LED und ich bin sehr zufrieden jetzt. Also aber viel heller wie vorher. Es ist jetzt nicht mehr so schummrig. Viele würden wahrscheinlich sagen, es ist zu hell, es sei nicht mehr gemütlich, aber das sagen sie ja sonst beim beim Inhalt auch der Wohnung. Also ist mir wahrscheinlich vollkommen egal, wenn das jemand sagen würde.
Und die Stehlampe hast du ersetzt und wie sieht das aus im Schlafzimmer, Nachttischlampe oder hattest du eh keine Nachttischlampe?
Nee, ich habe jetzt nochmals 2 bestellt fürs Schlafzimmer, für jedes Zimmer eine für eine Decke, weil ich wollte ja zuerst testen, weil die kosten, die große ist etwa 40 und die kleine etwa 30 Euro. Und da habe ich gedacht, bevor ich da 5 bestelle auf einmal, teste ich es mal zuerst und jetzt habe ich nochmals 2 bestellt und dann habe ich überall die gleiche Deckenlampe. Steht nichts mehr im Weg rum, muss nicht mehr irgendwo rundherum saugen, weil die Stehlampe war recht mühsam.
Ja, ich wollte gerade fragen, was war der Trigger? War es das, dass das Putzen dann besser geht, nichts mehr rumsteht? War das ein bisschen der Trigger?
Ja, der Trigger war einerseits das und dass ich auch mal wieder geguckt habe, was könnte, was steht noch irgendwie rum, was nicht notwendig ist. Und dann habe ich die irgendwo mal gesehen in einem Prospekt bei, glaub, bei Aldi oder bei Lidl. Die gab es dann aber nicht wegen Corona oder so. Und dann habe ich sonst ein bisschen gegoogelt und gesehen, dass sie bei uns ziemlich teuer sind. Dann habe ich mal auch im Ausland gesucht. Und dann habe ich wirklich eine ganz schöne gesehen, die auch sehr gute Kommentare hatte. Und da habe ich gedacht, komm, für 30 Euro leiste ich mir sowas pro Stück. Und die eben, die sah auch sehr schick und sehr schlank aus und ist LED. Und dann habe ich gedacht, komm, das ist ein guter Punkt, das mal auszuprobieren.
Ja gut, finde ich super. Ich bin sowieso Fan davon, alles, was nicht am Boden ist. Ich habe auch damals bei der Wohnung darauf geachtet, dass irgendwelche kleinen Details möglichst an der Wand montiert ist, dass möglichst nichts am Boden steht. Das ist übrigens auch so beim Aufräumen, bei Aufräumkunden immer die erste Stufe. Ich mache hier so 3 Stufen. Zuerst kommt immer der Boden, dass einfach der Boden leer ist. Dann Stufe 2 sind alle Dinge, die man sieht und Stufe 3 alles, was man nicht sieht. Also das wäre dann Schubladen und Regale und im Keller unten und die Dateien auf dem Computer. Ja gut, und der Koffer wollte ich noch kurz fragen. Jetzt hast du gar keinen Koffer mehr. Was machst du, wenn du in die Ferien gehst?
Ich mache mir dann Sorgen, wenn es soweit ist, sage ich jeweils. Ich habe einen Rucksack noch und ich habe auch schon mal eine große Tüte mitgenommen, für irgendwo hinzureisen mit dem Auto zum Beispiel. Dann könnte ich eine IKEA-Tüte nehmen. Klar, wenn du in ein 5-Sterne-Hotel gehst, macht sich das nicht so gut. Dann müsstest du die Tüte außen noch mit so einem Louis Vuitton-Muster ausstatten und innen mit Samt, mit Rotem oder so. Mhm. Kann man sicher bestellen. Nee, Spaß beiseite. Also ich würde einen ausleihen, weil ich habe überlegt, ja, jeden, den ich kenne, der hat einen Koffer. Also warum soll ich etwas besitzen, was jeder andere schon hat und nicht so häufig braucht? Also von dem her, kompletter Schwachsinn. Aber da sage ich wieder mal, Minimalismus ist eine Art Schneeballsystem. Also solange du etwas nicht hast, was die anderen haben, geht's. Aber wenn es alle weggeben, funktioniert das nicht mehr.
Und noch kurz die Deckenlampen, hast du die selber montiert?
Ja,
mit deinem selber. Werkzeug, selber alles, sehr gut. Ich glaube, beim Werkzeug hast du dann auch noch ein Update, oder kommt das nächste
Mal? Das kommt in der nächsten Folge, sonst habe ich nächste Folge nichts.
Gut, bin ich gespannt. Ja, ich sammle mir das auch immer so ein bisschen. Also heute mein Update ist die Smartwatch. Das hat mir damals keine Ruhe gelassen. Wir haben ja damals über Smartphone minimalisieren gesprochen. Okay, klar, die Essenz war, man muss es eben anders nutzen. Und dann, was ist die Kernfunktionalität vom Smartphone? Okay, ich brauche es fürs Scannen, ich brauche es für die E-Mails, für die alltäglichen Sachen. Aber ich war einfach immer noch gefühlt zu viel am Smartphone. Und daher war jetzt für mich die Smartwatch die nächste logische Ergänzung. Es ist wirklich ein Tool, ich habe es jetzt einen Monat getestet. Das ist für mich wirklich etwas, das mir lange Mehrwert bringt. Und ich konnte durch die Smartwatch meine Handynutzung also deutlich reduzieren. Ich habe es ganz speziell eingestellt. Das Häufigste, was ich brauche, ist sicher auch das zum Bezahlen. Also früher musste ich eben immer, mein Portemonnaie war ja kombiniert mit dem Smartphone. Ich hatte die Karte hinten und das ist jetzt schon praktisch, dass man auch mit der Smartwatch bezahlen kann. Das ist ein großer Mehrwert. Und das andere ist, dass es dann vibriert, wenn eine neue E-Mail reinkommt, und dann schaue ich einfach kurz, ist das wichtig oder nicht. Also ich greife viel weniger zum Smartphone. Und das dritte große Vorteil ist für mich noch, ich habe relativ immer viele Ideen durch den Tag und da muss ich dann vorher immer das Smartphone hervorholen, die Notiz-App öffnen und das dort notieren. Und jetzt mache ich es auch über die Smartwatch, einfach über die Sprachfunktion. Das finde ich auch super. Also für mich wirklich ein neues Ding mit Mehrwert. Und ich hatte vorher eine Fitbit-Uhr, die wurde natürlich ersetzt und ist schon wieder verkauft. Und jetzt war es ein Tausch mit zusätzlichen nützlichen Funktionen.
Und was ist das für ein Modellhersteller? Das interessiert mich jetzt natürlich.
Ich habe natürlich darauf geachtet, dass alles von der gleichen, wie sagt man, gleiche Öko-Welt, oder wie heißt das?
Ökosystem.
Ökosystem, also eine Oppo Watch.
Ah.
Okay, super. Okay. Also, und über was sprechen wir heute? Ich glaube, es gab wieder eine Zuschauerfrage von Niklas aus München, stimmt das?
Niklas aus München hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich spiele die gleich mal ab.
Hallo Selim, hallo Thomas, ich bin der Niklas aus München, Student und treuer Hörer eures Podcastes. Und zwar habe ich zwei Fragen bzw. Anregungen für den Podcast. Und die eine ist ein bisschen mehr an dich, Selim. Und zwar hast du erzählt, dass du überlegst, auf Android umzusteigen. Da würde mich mal interessieren, weshalb und ob das nicht auch gegen das KISS-Gesetz ist, weil ich finde, dass quasi Android nicht sonderlich minimalistisch ist, abgesehen von der Werbung auf Gmail, auch wie das mit den Passwörtern und dem Schlüsselbund ist, weil ich auch schon länger überlege und wie gesagt, da die Hürde zu groß ist. Das würde mich mal interessieren, was dich letztendlich überzeugt hat und wie du das dann alles organisierst. Und die zweite Frage eher an dich, Thomas. Und zwar, du hast ja jetzt auch schon gesagt, soweit ich richtig liege, dass du wieder ein bisschen arbeitest. Und da wäre auch die Frage, ich meine, das erklärte Ziel von euch beiden wahrscheinlich oder eines der Ziele ist ja, deutlich mehr Zeit zu haben für die Dinge, die man macht. Und da wäre meine Frage, gibt es nicht auch ein zu viel an Zeit, wie es ein zu viel an Dingen gibt? Und wenn man dem immer hinterherjagt und immer mehr Zeit will, ob man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo es quasi einfach zu viel Freizeit ist und wo man sich wieder wünscht, Verpflichtungen zu haben. Und wie gehst du damit um? Genau, vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Ciao.
Ja, spannende Frage. Vielleicht du zuerst. Umstieg von iOS zu Android.
Vielen Dank, Niklas, für diese Frage. Ich gebe dir da recht. Da hast du recht. Das ist eigentlich gegen das KISS-Gesetz, aber es kommt natürlich darauf an, wie du Apple benutzt hast vorher. Also zu mir, ich habe jetzt auf Apple schon lange mit Google gearbeitet, also mit Chrome-Browser. Ich habe den sehr individuell auf meine Bedürfnisse eingerichtet mit den Extensions. Ich arbeite mit den Google-Produkten, sprich das Excel, das Word, das PowerPoint, also alles mit den Google-Antworten darauf und bin mir das einfach gewöhnt. Und dann macht es einfach wenig Sinn, mit Apple zu arbeiten. Das ist dann eben gegen das KISS-Gesetz, weil es zwei verschiedene Welten sind. Und somit war das einfach die logische Antwort für mich, jetzt auf den Android zu wechseln. Aber wenn du jetzt bei Apple gewohnt bist, eben dort mit Pages, mit Numbers arbeitest und deine Passwörter in Safari alle hast und das gewöhnt bist, dann würde ich das dir nicht empfehlen zu wechseln.
Ja, es kommt natürlich darauf an, wie groß der Aufwand ist zu wechseln. Du wechselst dann nicht aus Spaß, sondern weil du einerseits in beiden Welten zu Hause warst und mit Apple nicht mehr zufrieden warst, so wie ich das verstanden habe.
Ja, das kommt ein bisschen, ja, das würde fast eine Folge wieder sprengen, also Apple und Android verglichen. Aber ja,
hey, das macht auch einfach keinen Sinn.
Ich war einfach gewöhnt mit den Google-Sachen zu haben. Wir haben diverse Dinge genervt bei Apple und dann fand ich das bei Google besser und so bin ich langsam rübergerutscht.
Gut. Und bist du nach wie vor zufrieden mit dem Wechsel oder willst du wieder zurück?
Nein, ich würde nicht zurück. Passt so. Also es passt so, wirklich. Bis jetzt kann ich nichts Negatives sagen. Aber das Einzige, was noch ein bisschen offen ist, ist mit den Videoschneiden für meine YouTube-Videos. Da bin ich noch ein wenig am Experimentieren, aber nur wegen dem würde ich sowieso nicht wieder zu Apple wechseln. Aber da werde ich schon noch eine Lösung finden.
Ja, also ich bin ja auch, hatte auch mal ein iPhone, das ist schon länger her, aber oder ein MacBook bis vor einem Jahr. Und ja, schlussendlich ist es eine Gewöhnungssache, man muss halt wissen, was man alles benötigt und das, ob das das neue Gerät abdecken kann oder nicht. Und dabei ist es egal, was die anderen haben oder die anderen sagen. Es muss einfach jedem Einzelnen stimmen und das kannst du wahrscheinlich nicht verallgemeinern, was jetzt besser ist.
Denke ich auch, ja.
Gut, und zu meiner Frage, die du an mich richtest, machen wir eine eigene Folge. Und zwar wird sie heißen, tausche Geld gegen Zeit oder tausche Zeit gegen Geld, das Dilemma mit der Zeit oder mit dem Geld. Kurz gesagt, es ist schon möglich, dass man zu viel Zeit hat. Es gibt aber auch die andere Problematik, dass man zu viel Geld hat. Und es ist weniger schlimm, zu viel Geld zu haben, als zu viel Zeit zu haben, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber es gibt eine eigene Folge, weil das ist ein spannendes Thema, welches ich vor 4 Jahren anders beantwortet hätte wie heute.
Das ist wahrscheinlich eine häufige Frage an Frugalisten, oder?
Ja.
Was machen Sie mit der Zeit? Okay, spannende Frage, ja. Gut.
Apropos Geld, heute geht es um Minimalismus und Finanzen und ich glaube, wir teilen das in 2 Teile, weil es ist zu viel auf einmal mit dem all das, was wir vorab jeweils noch erzählen. Deshalb geht es in erster Linie mal so ein bisschen um Einnahmen, Ausgaben, Konten, Sparrate, Budget, Haushaltsbuch und so weiter, weil das ist eine Frage von Silvia. Und zwar hat sie geschrieben, ein Themenvorschlag, Minimalismus und Finanzen, also über den Geldbeutel hinaus. Wenn es euch nicht zu persönlich ist, nein, ist es nicht, wäre das sicher spannend, gerade ergänzend mit der frugalistischen Sichtweise von Thomas. Zum Beispiel ein Konto versus mehrere Konten, Haushaltsbuch führen, ja oder nein. Gibt es da eine einfache Methode, KISS gesetzt? Vermögensaufbau, breit gestreut zur Risikominimierung oder ist das zu wenig minimalistisch? Da gehen wir dann im 2. Teil ein, weil wir haben noch andere Fragen, was um Vermögensaufbau und Investitionen geht. Also zuerst mal Konten, vielleicht die Frage an Sally, wie viele Konten hast du?
Eines.
Sehr gut. Ich habe 3.
Okay, ja.
Wobei, ich habe auch 3-mal so viel Geld wie du.
Ja. Ja, könntest du trotzdem auf einem Konto haben.
Ja, oder? Natürlich, es war ein Scherz, Entschuldigung. Nee, die Sache ist die, ich hatte zuerst auf ein Revolut-Konto gewechselt. Das war ja vor 2-3 Jahren die beste Möglichkeit, mit Fremdwährungen umzugehen. Ja. Dann kam in der Schweiz ein Konto hinzu namens Zack. Das war so eine Handy-App-Bank. Hat auch sehr gut funktioniert. Da gab es sogar noch irgendwie 100 Franken Bonus, wenn du dein Konto eröffnet hast. Da bin ich komplett dann umgestiegen auf elektronische Bank, also Handybanken. Und dann kam kürzlich noch Neon hinzu. Die hast du auch. Und das wird das sein, was ich in Zukunft verwende.
Ja,
weil,
würde ich auch sehr, sehr empfehlen, eben auch, weil es ist gerade mit Kreditkarte kombiniert, also nur eine einzige Abrechnung pro Monat, das ist absolut KISS-Gesetz und das ist wirklich eine super Sache.
Ja, dazu.
Ein Konto, ja, wenn es möglich ist, ja.
Dazu kommen wir noch, also ich habe auch, ich habe jetzt 3 Kreditkarten, ich habe jetzt kürzlich noch eine gekündigt, hatte 4. Da gibt es auch Vor- und Nachteile, können wir auch später noch drauf kommen. Aber bei den Finanzen ist es eigentlich ähnlich wie bei den Dingen. Du musst einen Überblick haben, was du alles hast und musst auch wissen, was alles brauchst und ausgibst. Also eine klare Vorstellung von Einnahmen und Ausgaben.
Das ist wie mit den Parkplätzen, oder? Beim physischen Ausmisten. Und zwar, wo fließt mein Geld hin? Ja. Das ist ein Parkplatz. Das ist genau wie mit den Parkplätzen. Jedem Ding seinen Platz geben. Ist ja hier nicht anders.
Ja, weil es bei jeder Firma, die irgendwie eine Aktiengesellschaft ist, musst du ja eine Buchhaltung führen. Und zu Hause machen das viele nicht, weil sie zu faul sind wahrscheinlich, weil es zu aufwendig ist. Aber du hast ja auch ein Budget oder hast du ein Budget und ein Haushaltsbuch oder hast du nur ein Budget? Wie machst du das?
Also kurz zur Erklärung, was ist Haushaltsbuch für dich?
Also ein Budget ist für mich, der Unterschied ist relativ einfach. Ein Budget ist eigentlich proaktiv. Welche Kosten hast du zu erwarten? Also im Prinzip Anfang Jahr weißt du, ich muss das Auto zum TÜV bringen, ich brauche neue Winterreifen, ich möchte in den Urlaub oder basierend auf Ausgaben, die du im Jahr vorher hattest, weißt du nun, ich habe so viel Miete, ich habe so viel Nebenkosten. Also es gibt da Fixkosten und variable Kosten. Die Fixkosten, wie es heißt, die sind fix, die sind immer gleich. Also die Miete, Nebenkosten, irgendwelche Abos, Versicherungen, die kannst du schon mal aufzählen beim Budget. Du weißt, so viel musst du sowieso ausgeben, damit du überhaupt nur schon existieren kannst.
Ja, ich habe ein Budget, wo ich einfach meine jährlichen Kosten und meine monatlichen Kosten, die sind genau aufgezählt, und dann mache ich ein Haushaltsbuch in Form von, dass ich einfach jede Quittung überall gleich scanne. Meistens mache ich das übrigens direkt im Einkaufsladen, und dann den Namen und den Betrag, und einmal im Monat rechne ich das zusammen, und das ist dann quasi mein Haushaltsbuch oder meine Buchhaltung. Dann habe ich den Überblick, aha, so viel habe ich für Essen ausgegeben, so viel habe ich für Administrationskosten ausgegeben. So mache ich das seit vielen Jahren und richte es auch bei Aufräumkunden so ein. Zumindest das Budget eigentlich überall. Das mit dem Haushaltsbuch ist halt auch wieder so ein bisschen eine Frage, wenn man selbstständig ist, da muss man zum Beispiel Marketingkosten, ja, dann muss man ganz anders abrechnen, oder?
Ja, je nachdem, was du halt wie machen musst, wenn du jetzt eine Firma hast oder selbstständig bist. Aber das finde ich jetzt schon etwas aufwendig, jede Quittung zu scannen. Teilst du sie dann auch noch auf, die Quittung, oder machst du auf den Totalbetrag?
Also wenn ich zum Beispiel etwas Marketingausgaben habe, dann scanne ich das. Und dann einmal im Monat rechne ich einfach nur die Beträge zusammen. Also in einer Minute gemacht, schnell die Totals zusammenzustellen. Dann kommt sie in eine Excel-Liste und dann Ende Jahr, wenn die Steuererklärung kommt, habe ich dann das eben schon. Ich muss dann nichts mehr machen. Ich kann es einfach ausdrucken, Beilage für die Steuererklärung und fertig. Und sofort sieht man, aha, Marketingkosten, so und so viel total. Es ist einfach eine Kombination zwischen, dass ich mir da Arbeit spare, und das mache ich es einfach gleich, Ohio-Prinzip.
Ja, natürlich, du als Selbstständiger musst das natürlich so machen. Aber wenn du jetzt irgendwie einkaufen gehst, okay, du bestellst deinen Einkauf ja alle 2 Monate, und da gibt's ja Esswaren, da gibt's Hygieneartikel, da gibt's vielleicht auch mal Klamotten oder sonstige Sachen. Teilst du das auf oder sagst du einfach einmal bestellt bei Migros oder bei Le-Shop oder wo auch immer?
Ja, es gibt einfach einen Haushaltsordner pro Monat. Und dort kommt jede Quittung rein, ob es Essen war oder was auch immer. Ja, genau. Ein Haushaltsordner. Ich unterteile das nicht nach dem Laden oder dem Namen. Einfach Haushaltsgeld.
Okay, gut. Also eben das, was wir jetzt reden, sind die variablen Kosten. Die sind unterschiedlich, je nachdem, wie viel man benötigt. Und ich mach's ich habe es kürzlich wieder mal gemacht. Weil das Schöne ist bei diesem Konto, also der erste Tipp mal vielleicht, du hast nur noch ein Konto mit einer Karte und du bezahlst alles mit der Karte. Das machen wir beide ja schon länger. Ich habe das Problem, ich habe eben mehrere Karten und das ist ein bisschen doof, aber ich versuche jetzt auch nur noch alles auf eine Karte zu setzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich eine elektronische Abrechnung in dieser App drin. Habe ich entweder pro Monat ein PDF oder ein CSV-File. Also CSV ist mit Semikolon getrennt, kannst du in Excel importieren. Und dann mache ich das und dann habe ich jetzt eine Liste mit allen Beträgen, also es ist ein Datum, eine Beschreibung, also was für ein Job das es war, und ein Betrag. Und dann habe ich, das ist die eine Liste, wo alles drauf ist, von 1. Januar bis heute zum Beispiel. Und dann mache ich da eine zweite Liste draus, wo ich nur noch die Beschreibung sortiere und die doppelten rausfiltere. Kannst du in Excel auch machen mit Duplikate entfernen. Dann habe ich alles, was von Aldi ist, alles, was von Lidl ist, alles, was von IKEA ist und so weiter. Und dann kann ich dort eine Kategorie zufügen und sagen, alles, was von Aldi ist, ist Lebensmittel, alles, was von IKEA ist, ist zum Beispiel jetzt Wohnung oder Einrichtung oder was weiß ich. Dann hat es noch von Amazon ist alles Kommunikation, da bestelle ich meistens Elektronik. Also viel ist es ja nicht, aber ich muss das dann so ein bisschen aufteilen. Und dann kann ich mit einer Formel Summe WIF oder Summe Wenn auf Deutsch, kann ich das alles zusammenfassen pro Laden. Und dann mache ich noch eine dritte Liste, wo ich dann all diese Kategorien zusammenzähle, dann weiß ich, ich habe jetzt für Lebensmittel so viel ausgegeben, für Wohnung so viel, für Kommunikation so viel. Und dann kann ich mir ein Kuchendiagramm oder ein Balkendiagramm machen. Und das Schöne ist, ich weiß dann auch, wo ich am meisten ausgegeben habe. Ist in meinem Fall jetzt Lebensmittel im letzten Jahr. Also nicht die Wohnung, weil ich wohne ja günstig. Ich habe Wohneigentum, das abbezahlt ist. Ich zahle eigentlich nur noch Nebenkosten. Und ich empfehle, also das Schöne, dass du das dann nicht von Hand machen musst, wenn du alles mit der Karte bezahlst und kein Bargeld mehr nutzt.
Aber das klingt jetzt trotzdem noch ein bisschen kompliziert, auch mit Formeln und zusammen.
Ja, natürlich.
Also einfach zu scannen die Quittung und einmal im Monat die Beträge zusammenzuzählen.
Ja, schon. Wenn wir jetzt ein Wettrennen machen würden Ende Jahr, oder deine Zeit, die du verwendest, um all deine Quittungen zu scannen, und ich muss es theoretisch nur einmal im Jahr machen mit dem ganzen Betrag, also mit der ganzen Liste. Natürlich kann ich es auch monatlich machen, aber ich denke, wir sind mindestens gleich schnell, wenn nicht, bin ich sogar etwas schneller. Kommt darauf an, wie viele Einträge du natürlich hast. Wenn du nur 5 Quittungen hast, dann bist du schneller. Aber ich hatte jetzt im Monat sicher Februar, da Januar, kann ich gerade gucken, im Januar hatte ich Moment, 35 Einträge. Also das sind schon ordentliche Summen. Weil das jeder Rappen oder jeder Cent ist da drauf.
Ja, einfach die totalen Ausgaben, oder?
Also alles, was ich bezahle, bezahle ich mit der Karte. Also das wäre eine Möglichkeit für den Hörer, der es jetzt elektronisch machen würde. Und deine Variante ist die physische oder die halb elektronische mit Quittungen scannen.
Ja, ich verstehe deine Methode trotzdem noch nicht. Nehmen wir an, du gehst in den Einkaufsladen und kaufst deinen Computer für 1.000, dann kriegst du eine Quittung. Und dann?
Also ich zahle mit der Karte, die Quittung bewahre ich nur, die scanne ich ein, weil es ein Garantieschein ist gleichzeitig. Wenn ich aber Lebensmittel kaufe, sagen wir für 20 Euro, dann sage ich, die Quittung will ich nicht, zahle mit der Karte, also mit dem Telefon, halt das hin, das ist dann... Und dann kriege ich, kannst mal in der App schauen, unter irgendwo beim Profil hast du Kontoauszüge. Das ist dann alles drauf auf dem Kontoauszug. Und den exportiere ich in Excel oder lade den in Excel rein und habe dann meine Liste mit Ausgaben.
Aber du kannst es dann im Excel dann auseinandernehmen und eben sagen, das war der Computer 1.000, dann geht es automatisch dort rein und so hast du dann deine Übersicht.
Genau.
Das ist in diese Richtung, ja, okay. Ja, interessant, müsstest du mir vielleicht mal zeigen.
Und wenn du natürlich an sehr vielen unterschiedlichen Orten einkaufen gehst, dann ist es ein bisschen aufwendig, weil du musst die Kategorien einmal machen. Und immer wenn ein neuer Laden dazukommt, dann musst du den noch kategorisieren. Also es gibt wahrscheinlich auch Apps dafür, aber ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, weil für mich reicht das. Ich habe auch lange gar nichts gemacht, weil ab und zu hat mich jemand gefragt, wie viel Geld gibst du aus pro Monat? Reicht das überhaupt? Da konnte ich gar keine Antwort geben. Da habe ich auch mal ein Haushaltsbuch physisch gemacht und habe die zusammengetragen, die verschiedenen Beträge, bis ich dann gemerkt habe, ich kann das alles elektronisch über diese App machen, wenn ich da alles mit der gleichen Karte bezahle. Ich glaube, das ist eigentlich der große Vorteil, wenn du das kannst, weil in Deutschland ist Kartenzahlung nicht so verbreitet. Also ein Kollege von mir, der Klaus, sagt immer, die Deutschen sind da noch nicht so weit.
Ja, also ich finde da etwas vom Wichtigsten ist einfach, dass man weiß, wohin das Geld fließt, wie viel sind deine Fixkosten und mit den meisten Leuten, wo ich ausmiste, sie wissen das nicht. Also wenn jemand mit Unordnung zu kämpfen hat oder vielleicht zu viele Sachen hat, dann meistens ist auch zu viel Komplexität in den Finanzen. Also der Schritt ist da immer vereinfachen, weniger Kontos abbestellen, weniger Karten, weniger Komplexität und dann die zweite Frage, wohin fließt das Geld? So und so viel für das. Einfach ein einfaches Budget machen. Das mache ich fast immer so, Finanzen aufräumen in diese Richtung. Ja, das Budget und die Reduktion der Komplexität mit den Kontos.
Ja, mit dem Budget und dem Haushaltsbuch zusammen weißt du nachher auf den Cent genau, was du pro Monat brauchst. Du musst das halt über ein Jahr machen, weil die einen Rechnungen sind ja Jahresrechnungen, manche sind Monatsrechnungen. Aber das hilft schon massiv, um eine Übersicht zu bekommen, und herauszufinden, wie viel man auch, weil das ist doch erstmal der Anfang, dann weißt du, was du hast oder was du brauchst und was reinkommt. Und dann kannst du dann anfangen zu optimieren. Wenn du da merkst, du gibst jeden Tag etwas für Kaffee aus, ein Coffee to go zum Beispiel, und dann kannst du ausrechnen. Da gibt's eine Regel, die 173er Regel. Das hat einer mal errechnet, wenn du, gerade mal nochmals gucken, also die 170er Regel ist, wenn du etwas monatlich ausgibst oder eben sparst, also wenn du jeden Monat für die Miete, sage ich mal, 50 Euro weniger ausgibst, dann kannst du das mit 173 multiplizieren und siehst du, wie viel Geld du eigentlich in 10 Jahren gespart hast, wenn du das angelegt hättest mit, ich glaube, 7% ist etwas hochgegriffen, aber die durchschnittliche Aktienrendite ist etwa bei 7% über die letzten 20, 30 Jahre. Und so kannst du mal ausrechnen, wie viel Geld du in 10 Jahren sparst, wenn du etwas nicht ausgibst.
Das sind Opportunitätskosten, haben wir doch auch schon mal darüber gesprochen, oder?
Jein, also Opportunitätskosten sind vor allem die Zeit, die du verwendest, um etwas zu tun, wenn du in dieser Zeit arbeiten gehst oder du es nicht tun würdest. Also so, wenn du jetzt für eine kostenlose Bratwurst irgendwo dich anstellst während einer halben Stunde und du diese halbe Stunde anders investieren könntest, anstatt für die Bratwurst für 2 Euro.
Also der erste Schritt ist die Übersicht mit dem Budget und jetzt weiß man, wohin das Geld fließt und jetzt kann man optimieren, ne? Abbestellen, vereinfachen, downgraden, oder?
Ja, und vor allem dort, wo du den größten Ausgabenposten hast. Also ich kann noch ein Video empfehlen, das ist von Finanzfluss, kann ich auch verlinken, die 7 größten Geldfresser im Leben.
Ja.
Und da,
ein Beispiel gerade.
Also zu oberst sind Versicherungen. Also der typische Deutsche hat etwa 6 Versicherungen, weil er einfach Angst hat. Also der German Angst, die deutsche Angst ist ein Fachwort, die gibt's. Und der Deutsche ist da tendenziell ein bisschen ängstlich. Und das kostet halt auch Geld, ängstlich zu sein.
Ja, haben wir auch schon gesprochen, das Geschäft mit der Angst, die Versicherungen, genau. Und das andere ist, aber auch ich höre immer wieder beim Aufräumen, dass die Leute sagen, ja, das kostet nur 6 Franken im Monat oder 6 Euro, das summiert sich eben auch. Also das wird auch unterschätzt. Wenn man überall diese kleinen Ausgaben wegkriegt, summiert sich das auch auf Ende Jahr. Also ich denke, gerade für einen Frugalisten will er ja überall möglichst sparen, auch die ganz kleinen Sachen.
Ja, und vor allem nur 6 Euro ist eigentlich die falsche Rechnung. Du musst herausfinden, wie viel Prozent hast du gespart. Weil, oder wenn ich irgendwo was mit 30% Rabatt kriege, und das vielleicht nur 2 Euro kostet, dann lachen sie mich jeweils aus. Sagen, jetzt hast du irgendwie 60 Cent gespart. Dann sage ich, aber wenn ich das bei jedem Kauf machen kann, muss ich nachher nur noch 30% weniger arbeiten, weil ich ja überall 30% spare. Dann gucken sie mich mit großen Augen an, weil sie es irgendwie nicht so ganz verstehen oder denken, jetzt spinnt der. Aber das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt. Wenn ich überall 30% Einsparungen treffen kann, dann habe ich 30% mehr Zeit, weil ich nicht arbeiten gehen muss.
Wo hast du das? Hast du ein paar Beispiele? Wo hast du das zum Beispiel so umgesetzt mit den 30%?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich kaufe ab und zu Lebensmittel mit 50% Einschlag, kurz vor Ladenschluss. Das ist etwas.
Oder Internet.
Hast oder du Internet.
Zum Beispiel gemacht?
Ja, ich habe da ein paar Beispiele aufgeschrieben. Also eben, wenn du nur schon eine kleinere Wohnung nehmen könntest, da könnte man am meisten einsparen. Habe ich natürlich nicht. Ja. Oder das Netflix und Spotify-Abo mit jemandem teilen.
Ja.
Internet habe ich.
Kein Auto, ha?
Haben wir auch schon. Ne? Ja, das Auto, das vermisse ich, das ist jetzt über ein Jahr her, aber das vermisse ich überhaupt nicht. Ich bin sogar froh, habe ich keins, weil ich habe viel weniger Probleme oder viel weniger Ärger oder viel weniger Gedanken, jetzt muss ich noch mit dem Auto irgendwas tun und ich komme überall hin.
Vor allem ums Geld sparen, oder? Das ist so ein großer Ausgabeposten, Auto. Also, wenn man das kann, ist immer gut, dass das Auto weg.
Ja.
Gibt es mehr Geld.
Ja, ich lese Zeitungen im Online-Abo über meinen Bibliotheksausweis, der kostenlos war. Und wenn du gewisse Zeitungen abonnierst physisch, kostet das irgendwie 200-300 Euro. Und das kannst du alles online lesen, die gleiche Information. Und ich habe eine zweite SIM-Karte mit dem gleichen Abo und habe das zu Hause in einem mobilen Router drin und gucke damit Fernsehen und surfe damit im Internet. Die zweite SIM-Karte kostet mich 6 Euro im Monat. Ja. Das ist eine Ersparnis von 1.000 oder 900 Euro im Jahr, was ich vorher hatte mit Internet und mit Fernsehabo. Das sind die großen Posten, die man finden muss. Aber man muss halt auch anfangen, Preise zu vergleichen, sich die Zeit nehmen. Es ist auch ein bisschen ein Sport geworden oder ein Hobby, wo kann ich Geld sparen.
Genau, also man muss auch ein bisschen experimentieren, auch Lust haben, Dinge mal anders zu probieren. Ja, genau, das muss man so machen. Und dann die wirklich spannende Frage ist, wenn man das alles gemacht hat, wie hoch sind deine Fixkosten?
Ja, natürlich.
Und dort sieht man es dann.
Ja, ja. Und die Fixkosten, die kann man dann angehen. Wie wenn du weißt, ich besitze 10.000 Dinge und du reduzieren möchtest, dann siehst du, ich habe Fixkosten von 2.000, 3.000 Euro, wo kann ich jetzt reduzieren? Wenn du diese Gedanken machst, dann wirst du auch Lösungen finden, weil viele machen sich die Gedanken nicht, weil die kriegen, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro Lohn und der ist Ende Monat dann weg. Und wenn du dann, kannst du auch einfach mal versuchen, mit 10% oder 20% weniger zu leben. Überweist du das einfach am Anfang vom Monat? Ist immer wichtig, sparen ist am Anfang des Monats, weil am Ende vom Monat ist dann nichts mehr da. Das kennen wir ja. Und diese Sparquote, so 10-20%, kann jeder mal probieren, einfach wegüberweisen auf ein anderes Konto. Und dann, ja, dann siehst du, dass das problemlos geht. Weil wenn du mit einem Geld, mit einem Umschlag in den Laden gehst, du hast 20 Euro, um einzukaufen, dann kaufst du für 20 Euro ein. Das ist auch ein Parkinson'sche Gesetz. Und wenn du da kein Budget hast und einfach unlimitiert, dann kaufst du wahrscheinlich mehr ein. Aber wenn du weißt, ich habe 20 Euro für eine Woche, dann wirst du versuchen zu strecken oder möglichst viel dafür zu bekommen und kaufst nicht irgendwelchen Schrott, sondern kaufst wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr Kartoffeln oder Gemüse, wo halt ein bisschen mehr kriegst als irgendwelche Fertiggerichte oder was halt teuer ist und wenig nährt.
Ja, denke, das sind gute Tools. Und auf der anderen Seite, wenn du dich so an die Holzschuld gewöhnt hast und einfach das kaufst, was du wirklich brauchst, dann brauchst du das nicht, oder? Dann kaufst du einfach, was du brauchst.
Ja, wenn du das weißt, aber wenn du einfach einkaufen gehst und denkst, gut, das ist noch im Angebot oder das ist noch, hab gerade Hunger oder so, das hatten wir auch schon mal. Also du wirst da, die Verführung ist da sehr groß im Laden. Und wenn du es weißt, ich habe nur so viel Geld und das muss für so lange reichen, dann ist das einfacher, als wenn du da einfach mit der Karte, klar, mit der Karte bezahlen kann auch gefährlich sein, weil du dann nicht siehst, wie viel Geld du ausgibst für manche.
Ja. Ja, das ist ja die Idee vom Budget. Man limitiert sich. Ja. Parkinson-Gesetz. Man sagt 300 Euro pro Monat fürs Essen. Das ist eine klare Limite. Und dann hält man das dann eben auch eher ein als ohne Limite. Das sind wir wieder beim, also wie beim Ausmisten, oder? Mit der Größe vom Schrank.
Ja, das habe ich ja gemerkt. Habe ich ja gemerkt, als ich vor 4 Jahren aufgehört habe zu arbeiten. Da wusste ich jetzt, mein Vermögen muss jetzt 50 Jahre halten. Und da habe ich so wenig Geld habe ich noch nie ausgegeben wie da, weil ich wusste, ich hatte nur so viel zur Verfügung. Es hat vollkommen gereicht, überhaupt kein Problem, aber du fängst dann sofort an, alles zu hinterfragen und kaufst durch das viel, viel weniger. Also wenn du jetzt 4 Jahre später habe ich wieder Geld und muss mir keine Sorgen machen. Ich musste mir auch vorher keine Sorgen machen, aber das wusste ich noch nicht. Und jetzt habe ich zu viel Geld und kaufe mir dann irgendwelche sinnlosen Dinge, die gar nicht zwingend nötig sind.
Aber das machst du ja nicht, oder?
Ja, also diese Lampengeschichte wäre jetzt nicht notwendig gewesen.
Ja gut, ich meine, du hast Bodenplatz geschafft, das war eine Optimierung, oder? Das war ein Tausch.
So ja, quasi, natürlich. Oder? Also vom Minimalismus her war es eine gute Sache, aber finanziell gesehen, also die Lampe war nicht kaputt, ich hatte immer Licht, ich hatte immer genug Licht, aber es ist einfach eine Optimierung des Minimalismus wegen und weil ich es kann und mir leisten kann. Aber das hätte ich vor 4 Jahren.
Sind wir wieder beim Toaster, oder? Also braucht es einen Toaster, oder kannst du das Brot auch in der Pfanne braten? Also ja.
Ja, schon, aber die Ersparnis oder die Optimierung, es macht Freude, jetzt zu Hause zu sein mit dem Licht, wenn es dunkel wird am Abend, aber es wäre jetzt nicht zwingend notwendig gewesen.
Spannendes Thema mit den Finanzen, ja? Interessant.
Ja, dann denke ich mal, es reicht für den Moment. Zweiter Teil kommt nächste Woche.
Okay, ich freue mich. Bis dann.
Bis dann. Tschüss, Selim.
Tschüss, Thomas.
Bringt dir der Podcast einen Mehrwert?
Dann kannst du uns unter minimalismus.ch/spende eine Spende hinterlassen.
Vielen Dank für deine Unterstützung.